Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum vierten Abend in unserer Vortragsreihe, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz als Professor Schreiben und Rhetorik und habe nach 2 Jahren Pause jetzt die 28. Folge dieser Vortragsreihen für Sie zusammengestellt. Sollten Sie einen Vortrag oder 2 verpasst haben, kein Problem, lässt sich alles nachhören im Internet. Wo genau, finden Sie in diesen hübschen Faltkärtchen vermerkt. Über 300 Vorträge sind da gespeichert. Das sollte für ein Wochenende reichen. Ja, wir haben heute Abend zu Gast, und jetzt warte ich, bis die Tür ins Schloss gefallen ist. Immerhin, sie quietscht nicht mehr, haben Sie es gemerkt? Also ein Lob an die technische Betriebsleitung. Eine E-Mail und die Tür quietscht nicht mehr. Das ist doch was, oder? Dass sie immer zufällt, lässt sich aus Brandschutzgründen, wurde ich aufgeklärt, nicht mehr ändern. Das muss so sein. Nun gut, also wir passen auf, dass sich nichts entzündet heute Abend, außer gute Gedanken. Und dafür wird sorgen unser Gast. Wir haben zu Gast Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Ein, kann ich jetzt schon sagen, Stammgast in diesen Vortragsreihen. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorträge er schon beigesteuert hat. Aber Sie werden heute, zumindest falls Sie ihn noch nicht gehört haben sollten, nach der Veranstaltung wissen, warum ich ihn immer wieder gerne einlade. Was sollten wir von unserem Referenten wissen? Natürlich mehr, als ich sagen kann, aber ich sage ein paar Worte. Er hat ein Diplom in Physik, einen Doktortitel in der Biologie und er hat sich habilitiert als Wissenschaftshistoriker und hat als solcher hier an der Universität in Konstanz gelehrt, deswegen vielleicht dem einen oder anderen Konstanzer auch noch gut bekannt aus dieser Zeit und mittlerweile tummelt er sich immer mal wieder an der Universität Heidelberg, wo er wohnt, und also nicht in der Universität, aber irgendwo in der Nähe wird er wohnen, schätze ich mal. Und ich habe so einen Running Gag, wenn ich ihn vorstelle. Ich erzähle immer eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, vor 5, 6, 7 Semestern oder wie lange es her ist, habe ich gesagt, er hat mittlerweile sein 60. Buch veröffentlicht und gesagt, jetzt macht er Schluss damit. Ich glaube, da liegt Nummer 79. Da sehen Sie mal, der Mann schreibt also Bücher in einem Tempo, wie andere Leute ihre Wäsche wechseln. Also manche wechseln die Wäsche tatsächlich doch öfter, habe ich mir sagen lassen. Aber das geht ziemlich zackig und ich finde es bewundernswert, wie unentwegt er sich als Autor verdient macht um Vermittlung von Wissenschaft. Und das ist ein wichtiges Thema und ich glaube, das wird auch wieder heute Abend passieren. Viel Vergnügen mit dem Vortrag. Im Nachgang können Sie wieder mit uns hier vorne ins Gespräch kommen. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen machen, werden Sie sich verwundert die Augen und Ohren reiben, warum ich die wiederhole, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Aber dazu nachher was. Jetzt erstmal viel Vergnügen mit Ernst-Peter Fischer.
Vielen Dank, lieber Volker, für die Einführung und für die Einladung. Ich weiß auch nicht, wie oft ich schon hier vorne stehen durfte. Bin immer wieder ganz aufgeregt, dass ich das darf. Das ist vielleicht ein Charakteristikum von mir. Ich bin immer aufgeregt. Also ich bin aufgeregt, wenn ich morgens wach werde. Mal gucken, was der Tag bringt. Ich bin aufgeregt, wenn ich abends ins Bett gehe, ob ich schlafe oder nicht. Oder was ich muss immer was Neues machen, immer was anderes machen. Und jetzt hat Volker mir diese Vorlesungsreihe geplant, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Und den Titel hat er mir vor 2 Jahren schon aufgebrummt. Seitdem arbeite ich jeden Tag daran. Da können Sie sich vorstellen, was dabei rausgekommen ist. Ich bin ganz durcheinander gekommen. Jetzt erlauben Sie mir, das Hauptthema ist das, was ich die Vorsilbe des Jahrhunderts nenne. Ich meine das 20. Jahrhundert. Und diese Vorsilbe ist das einfach un. Und ich werde Ihnen auch erklären, warum das so schockierend ist, dass das im 20. Jahrhundert auftrat. Sie sind vielleicht heute daran gewöhnt, an diese Vorsilbe und ich möchte Ihnen das in ein paar Vorbemerkungen Also als Vorsilbe zu der Vorsilbe oder als Vorbemerkung zur Vorsilbe erläutern. Die Vorsilbe un hat uns wirklich im Griff. Ich meine das wie folgt. Als die Aufklärung, die große Leistung unserer Kultur verkündet wurde, da sprach Kant, wir sollten uns befreien von der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wenn Sie heute über Straßen gehen, dann sehen Sie, die Menschen haben die selbstgewählte Unmündigkeit genommen. Das nennt man Handynutzen. Also statt mündig sind wir händig und es ist unerträglich. Und diese Leute sind auch unhöflich mit dem Handy. Wenn Sie mit einem sprechen und das Handy klingelt, der ignoriert nicht das Handy, sondern Sie. Also das ist eine unerträgliche Situation. Jetzt habe ich meine Wut losgelassen. Ich finde das unerträglich. Auch im Zug muss man sich drum, im Ruheabteil muss man bitten, dass Ruhe ist. Also gut, also das ist die erste Sache mit die Vorsilbe und in der heutigen Zeit. Andere ist noch etwas Schlimmeres, das hat Volker schon angedeutet. Ich glaube, dass wir immer dümmer werden. Also man kann das auch so nennen, dass wir immer ungebildeter sind. Ich werde Ihnen das gleich erläutern, wie ich das meine. Natürlich bin ich damit selbst auch gemeint. Wir wissen immer weniger von dem, was passiert. Ich sage Ihnen das gleich, wie das gemeint ist. Aber insgesamt glaube ich, dass wir ungebildeter werden. Und Sie können das am besten sich merken an einem Satz von Albert Einstein. Albert Einstein hat 1930, lang ist es her, eine Rede gehalten zur Eröffnung einer Funkausstellung in Berlin. Wenn Sie die sehen wollen, kein Problem. Sie schalten Ihren Computer ein, geben bei YouTube Einstein 1930 Funkausstellung und dann kriegen Sie einen 5-Minuten Sketch. Da kommt Einstein, tritt auf die Bühne, grinst, übrigens koloriert sogar. Also das ist die moderne Technik. Und dann sagt Einstein Folgendes. Mögen sich alle schämen, die sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und davon weniger versteht als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. Soll ich den Satz wiederholen oder haben Sie ihn verstanden? Anders ausgedrückt, Handynutzer sind konsumierende Kühe und sonst nichts. Und das ist das Elend. Wenn Sie einem Handynutzer fragen, was er eigentlich macht, wenn er da Knöpfchen drückt, oder wie er eigentlich macht, dass das Telefon klingelt, der hat gar keine Ahnung, der will es auch gar nicht wissen. Das sind wirklich Kühe. Was Sie sehen, wenn die Leute mit dem Handy entgegenkommen, sind Kühe, sagen Sie es denen doch ruhig. Also ich finde das unerträglich, ungebildete Kühe, mit denen man sich beschäftigen muss. Wofür arbeitet man eigentlich? Das Dritte, was ich sagen will, ist Folgendes. Zu den großen Uns gehört die Idee der Evolutionsbiologie, dass man dem Menschen zwar viel beibringen kann, aber der Mensch insgesamt unbelehrbar bleibt. Also Sie können Sprachen lernen, Sie können Sport lernen, Sie können Vorträge lernen, Sie können lesen lernen, und so, aber Sie bleiben unbelehrbar im folgenden Sinne. Wir bleiben unbelehrbar, was den Klimawandel angeht und wir bleiben unbelehrbar, was Kriegsverbrechen angeht. Das sehen Sie, wir sind einfach, Sie können heute erleben, wie unbelehrbar Menschen sind. Wir sind unbildend, unbelehrbar und es ist unerträglich und unmündig. Und dann können Sie noch was anderes hinzufügen, was ich persönlich gerne möchte. Im 19. Jahrhundert gab es drei große Leute, also viele große Leute, aber so Nietzsche, Wagner und Marx. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was haben die gemeinsam? Nietzsche, Wagner, Marx. Eins haben die gemeinsam, die hatten einen gemeinsamen Feind. Dieser Feind, den nannten sie Philister. Der Philister ist der, der unfähig ist, sich über Geistiges zu freuen und der deswegen auch gar keine Bildung anstrebt. Die konsumierenden Kühe mit dem Handy, das sind alles Philister. Marx hätte die in den Fluss geschmissen, drauf rumgetrampelt. Dafür hätte er keine soziale Ordnung geschaffen. Wir sind unerträglich philisterhaft, unmündig, ungebildet und unfähig. Also wir sind unfähige Philister. Und wir sind unbelehrbar. Und das Letzte, was noch ist, was wir alle erhofft und erwartet haben von der Wissenschaft, ist, das werde ich Ihnen gleich zeigen, dass das tatsächlich der Fall war, dass wir eine Zukunft voraussagen können. Das hat selbst der große Max Weber gesagt, jetzt ist alles berechenbar. Die Welt ist entzaubert, ist völlig berechenbar. Und da ist leider was dazwischen gekommen. Das nennt man, wir sollen ja von Philosophen lernen, Poppers Paradox. Karl Popper, ich hoffe, Sie kennen das alle. Wenn Sie einmal Poppers Paradox verstanden haben, werden Sie nie wieder eine Zukunftsplanung machen. Nämlich einfach leben nur. Popper sagt Folgendes. Seit wir Wissen erwerben, hängt die Art, wie wir leben, von dem Wissen ab, das wir haben. Nun können wir alles Mögliche wissen, was wir in Zukunft wissen werden. Also können wir alles Mögliche wissen, nur nicht das, was wir in Zukunft wissen. Wir können nur wissen, dass wir in Zukunft mehr wissen als heute. Das heißt mit anderen Worten, das Leben hängt immer mehr von dem ab, was wir nicht wissen. Anders ausgedrückt, die schwarze Wand der Zukunft kommt immer näher, jeden Tag. Und eigentlich ist sie schon vor uns. Deshalb interessiert uns auch diese Prognosen zum Klimawandel nicht oder auch alles andere. Der Popper-Paradox hat gesagt, es lohnt sich nicht, in die Zukunft zu schauen. Also die Welt ist unvorhersagbar, die Menschen sind unbelehrbar, wir sind unfähig, die Kühe sind ungebildet, wir sind unmündig, selbst gewählt. Und dann gibt es noch eine andere Unfähigkeit, das ist meine Lieblingsunfähigkeit, weil die nach mir benannt ist, also nicht nach mir. Es gibt einen Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftler, Peter, Sir Lawrence Peter, also ein Engländer oder Amerikaner, der hat das Peter-Prinzip entwickelt in den 60er Jahren. Peter-Prinzip besagt, dass man in einer Hierarchie so lange aufsteigt, bis man die Position erreicht hat, an der man unfähig ist. Das sehen Sie jeden Tag in der Politik. Sie sind vielleicht ein guter Sekretär. Also das einfachste Beispiel ist für mich immer, wenn Sie gut die Autos reparieren können, sollten Sie auf keinen Fall der Leiter der Werkstatt werden. Denn wenn ein Auto reinkommt, reparieren Sie das und die anderen stehen Schlange. Sie müssen dann die Autos reparieren. Ein guter Autoreparateur ist kein Werkstattleiter und so weiter. Ein guter Finanzpolitiker ist kein Kanzler und so weiter. Eine gute Mutti ist noch immer nicht reichlich. Also ich wollte nur sagen, wir haben also Unfähigkeit, wohin Sie schauen, Unmündigkeit, Unbildung und... Aber ich wollte Ihnen eigentlich was ganz anderes sagen über das Vorsilbe un. Und wir sollen ja von Dichtern lernen. Und ich möchte Ihnen von zwei Dichtern auf jeden Fall etwas vortragen. Ein Dichter ist sehr aktuell, unglaublich aktuell. Das ist Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hat nach dem Ersten Weltkrieg, Sie können auch heute sagen, nach den Ukraine-Bildern, Bildern aus der Ukraine, ein Gedicht geschrieben an die Nachgeborenen. Da steht der berühmte Satz drin, was ist das, es ist ein Gespräch über Bäume ist fast ein Verbrechen, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Aber der wichtige Punkt ist, wir können die Welt nur ertragen, sagt Brecht, wenn wir unempfindlich werden. Und Sie müssen das alle sein. Die Medien informieren Sie nicht, sondern machen Sie unempfindlich. Ihnen ist irgendwann egal, wie viele Leichen da durch das Bild getragen werden, wie viele Häuser da brennen, wie viele Raketen einschlagen. Ihnen ist das egal. Am dritten Tag langweilen Sie sich. Da möchten Sie doch wieder wissen, wie Bayern München gegen Sevilla gespielt hat oder sonst was. Ihnen ist doch egal, wie viele die Leichen, Sie sind unempfindlich geworden. Und das ist nicht gut. Denn dann kann der nächste Krieg geführt werden und Sie machen einfach weiter, Sie wechseln das Programm. Also diese Unempfindlichkeit von Brecht ist ein unglaublich böser Satz, also ein Hinweis darauf, dass wie im 20. Jahrhundert irgendwas schief geht. Warum das so schlimm ist, vom 19. Jahrhundert aus betrachtet, das werde ich Ihnen noch sagen. Vielleicht haben Sie sich daran gewöhnt. Aber denken Sie mal dran, Sie müssen also unempfindlich. Und bei Kafka gibt es auch noch so eine Stelle, die ist noch viel schlimmer. Sie kennen, also Kafka ist natürlich immer gut. Sie kennen vielleicht von Kafka die Geschichte, die Verwandlung, erinnern Sie sich? Da wird einer wach und ist verwandelt in ein Insekt oder Ungeziefer. Merken Sie, die Vorsilbe ist da, Ungeziefer. Und das ist der Gregor Samsa. Sie wissen, dass es der Mann ist, der die Familie ernährt hat. Und jetzt steht er nicht mehr auf, weil er ein Ungeziefer ist. Und der erste Satz aus der Verwandlung heißt, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Sind wir. Die Menschen, die Verantwortung hatten im letzten Jahrhundert, sind heute ungeheure Ungeziefer, die ungemein leiden. Das ist ein unheimlicher Satz von Kafka. Wenn Sie die Geschichte dann weiterlesen, Sie wissen, was zum Schluss mit dem Samsa passiert und Sie können dann sich ausdenken, was mit den Leuten passiert, die sozusagen so transformiert werden. So, nächster Punkt, den ich noch machen wollte, will ich meinen Zettel finden. Da ist noch was, und in dieser Zeit, als Kafka schrieb oder als Brecht schrieb, so in den 1920er Jahren, also vor 100 Jahren etwa, gab es einen österreichischen Dichter Musil, der schrieb einen Roman Mann ohne Eigenschaften. In dem kommt eine Stelle vor, die wird immer überlesen, aber ich finde die köstlich. Der sagt, das Einzige, was man von der heutigen Zeit, der wissenschaftlichen Zeit, sagt Musil, sagen kann, ist, dass sie unermessliche Undurchdringlichkeiten präsentiert. Und wenn Sie heute in die Zeitung gucken und sich über die Physik informieren, über das Standardmodell oder über Impfstoffe, das sind für Sie, früher sagte man böhmische Dörfer, aber Sie können es auch positiv ausdrücken, unermessliche Undurchdringlichkeiten. Sie schauen dann nicht durch. Die Sache ist für Sie unfassbar und Sie können es schauen da beim besten Willen nicht durch. Und die Frage ist, was tut man dagegen? Und die Antwort ist, Sie nichts. Die Medien nichts, die Zeitungen nichts. Der Musil hat sich wenigstens noch überlegt, ob man bei Leibniz lernen könnte, wie man damit umgeht. Weil Leibniz mit der Frage beschäftigt war, was eigentlich unter der Oberfläche einer Haut ist. Also wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie gehen da drunter, was ist eigentlich da drunter? Da sind unermessliche Unendlichkeiten oder Undurchdringlichkeiten. Es ist nicht so, dass da einfach ein bisschen ist. Und heute weiß man ja genauer, wenn Sie mit Ihrem Kugelschreiber einen Punkt auf Ihrer Haut machen, wissen Sie, wie viele Zellen darunter sind, wie viel DNS in diesem, unter diesem Punkt sind? 2 Kilometer DNS in der Zelle unter dem Punkt. Das sind unermessliche Undurchdringlichkeiten und Sie behaupten, Sie verstehen irgendetwas von sich selbst? Sie verstehen noch nicht mal Ihren kleinen Finger. Und die, meinen Sie, der Politiker versteht irgendwas? Da, wir haben die Situation, dass wir sozusagen ungebildet sind, unmündig, unfähig, unbelehrbar, in einer unvorhersagbaren Welt, unempfindlich auf die Verwandlung hoffen oder sowas Ähnliches. Und das möchte ich Ihnen eigentlich, also das Ganze soll nicht so schrecklich sein, ich wollte Ihnen eigentlich was Freundliches erzählen, nämlich, dass es tatsächlich, dass wir in einer Situation sind, wo man sehr viel erreicht hat, gelernt hat, vor allen Dingen auch von den Wissenschaften. Und das, und für mich die entscheidende Situation ist, ich möchte Ihnen von Physik erzählen. Das kommt aber noch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und das alles ist zusammengefasst mit meinem 78. Buch. Das 79, guck mal. Also alles das, was ich soeben gesagt habe, dieses Kritik, habe ich zusammengefasst in ein Buch, das heißt Wider den Unverstand. Das ist das 79, das ist gerade erschienen, noch nicht im Buchhandel, nur bei mir. Also nur für Volker, also bitteschön, so ein Exemplar. Und das Buch hatte ursprünglich, sollte das den Titel tragen, Blödem Volke unverständlich. Das hat der Verlag aber einkassiert. Das ist aber nur eine Zeile von Christian Morgenstern. So fangen die Galgenlieder an, wenn Sie sich daran erinnern. Blöden Volke unverständlich, treiben wir das Lebensspiel, alles das. Also und so weiter. Also ich finde, da ist wirklich ein Problem dahinter. Ich versuche das da drin zu erläutern, wie man das lösen kann. Man löst das nicht dadurch, dass man grinsenden Moderatoren oder hoffnungslosen Fernsehansagerinnen zuschaut. Schalten Sie das Fernsehgrab bitte aus. Versuchen Sie an Kant zu denken, selbstverschuldete Unmündige. Wer vor das Fernsehen sitzt, gibt sich selbstverschuldet in die Unmündigkeit. Denn die Leute im Fernsehen wissen gar nichts, die tun nur so. Meinen Sie, der Lauterbach wüsste was, der tritt nur bei Lanz auf und quatscht. Und meinen Sie, der, also keine Namen nennen. Also ich meine, es gibt eine Möglichkeit, sich zu orientieren, aber wie man das macht. Ich wollte Ihnen aber trotzdem sagen, es gibt Hoffnung und Rettung, denn man kann, man muss versuchen, nur auf die richtigen Dichter zu hören. Es gab mal eine Zeit, da haben wir sehr, sehr wohl von Dichtern gelernt. Und das sollte mal wieder kommen, wenn ich das richtig mache. Also zum Beispiel, der Begriff Atombombe ist ein poetischer Begriff, kein physikalischer Begriff. Die Physiker sind gar nicht auf die Idee gekommen, so das so zu nennen. Der Begriff ist schon 1913 von dem Engländer H.G. Wells vorgeschlagen worden und er hat dadurch darauf hingewiesen, was man tatsächlich mit der Bombe machen kann. Der Wells persönlich wollte die Stadt London ausradieren, aber sie können sich eine andere wählen. Also, was ihnen gerade nicht passt, so Moskau oder so, oder Washington, oder was so weiter. Und dann das Wort Roboter ist auch ein poetisches Wort von dem Tschechen Karel Čapek. Wobei, das bei den Robotern wird es heute unheimlich spannend, das sollten Sie sich mal genauer angucken. Bei Robotern, da denken Sie immer an eine Maschine. Und irgendwie denken Sie, dass die Maschine irgendwann mal an eine Steckdose angeschlossen werden muss oder eine Batterie. Und Sie haben ja keine Steckdose und keine Batterie. Aber inzwischen können Sie die Roboter so bauen, dass sie wie Sie Fettgewebe haben und sich selbst mit Energie versorgen. Die Energie ist verkörpert im Roboter. Vergessen Sie die Roboter, die Sie kennen. Die neuen Roboter laufen so rum, dass Sie sie gar nicht mehr unterscheiden können. Die haben nur vielleicht eine harte Oberfläche, aber warten Sie mal, was los ist. Und dann ist noch Folgendes. Der Robert Musil, den ich sehr schätze, der Mann ohne Eigenschaften, ich meine, es sind 1500 Seiten, von denen 1200 überflüssig sind, da kann man nichts dran ändern. Also ich meine, wenn man mal kritisiert, aber da müssen Sie mal durch, einmal in Ihrem Leben. Abgesehen von den unermesslichen Undurchdringlichkeiten, hat er auch gesagt, man sollte sich nicht täuschen. Es ist nicht so, dass wir entscheiden können, hinter der Wahrheit her zu sein, weil die Wahrheit hinter uns her ist. Sie schiebt uns voran. Wir können gar nicht sozusagen schnell genug hinter der Wahrheit her sein. Sie drückt uns und drückt uns. Wir haben ja keine andere Chance, als zu ihr zu kommen. Und damit macht er etwas problematisch, was Nietzsche im 19. Jahrhundert so groß angekündigt hat mit seiner Wende, der Umwertung aller Werte. Der Nietzsche hat gesagt, wir haben das Problem, dass nichts mehr wahr ist und alles erlaubt. Also der Gott existiert nicht, nichts ist mehr wahr, alles ist erlaubt und ist aber nicht. Wir sind nicht erlaubt, nicht in der Wahrheit herzukommen, weil die Wahrheit uns antreibt. Also das ist aber eine Sache, da müssen wir uns auf die Freiheit, die wir nicht haben, einstellen und das wird schwierig. Aber das Interessanteste für mich, und das ist in diesem Buch hier ausführlich dargestellt, wenn Sie sich dafür interessiert, ist, dass die romantische Dichtung, Novalis zum Beispiel, darauf hingewiesen hat, dass wenn der Mensch in das Innerste der Welt kommt, dass er zum Schluss nur noch sich selbst gegenübertritt. Also wenn Sie in das Innerste der Welt kommen, da ist kein Atom mehr oder irgendein Lichtsignal oder sonst irgendwas, das sind nur noch Sie selbst. Das ist in dem Roman Heinrich von Ofterlingen dargestellt, der geht rein in die Erde, der Heinrich von Ofterlingen, trifft da einen Einsiedler, der ein Buch liest, in dem die Geschichte von Heinrich von Ofterlingen erzählt ist. Wenn Sie im Innersten der Welt sind, über Atome, deren Energie und Umwandlung sprechen, die Verwandlung von Gregor Samsa im Innersten der Welt, dann reden Sie nur mit sich selbst, von sich selbst, über sich selbst. Sie sind da ganz alleine. Das ist die Romantisierung dieser Atomphysik und das ist auch die Romantisierung, die Musil meinte. Und die Romantisierung steckt auch in dem berühmten Satz von Heraklit Panterei, alles ist in Bewegung, es gibt sozusagen die Dinge nicht. Es gibt die Dinge nur so, wie ich sie erfinde, wie ich sie schöpfe, wie ich sie schaffe. Alles ist sozusagen meine Kreation. Und das ist das, was wir von den Dichtern lernen können. Und jetzt müssen wir mit dieser Geschichte wirklich anfangen. Und da fängt die Stunde der Physik an, dass das eigentliche Thema sein sollte, von dem Brimborium mal abgesehen, von dem ich jetzt gesprochen habe. Also die Stunde der Physiker geht um die Frage, wie Einstein, Bohr, Heisenberg, das sind die drei von den vielen, in das Innerste der Welt gekommen sind in diesem Jahrzehnt von 1922 bis 1932. Wobei Heisenberg ist dadurch berühmt, wahrscheinlich am berühmtesten, dass es von ihm eine sogenannte Unbestimmtheitsrelation gibt. Also das wird immer so dargestellt, als ob es wieder eine große Un. Das wird immer so dargestellt, als ob das eine unscharfe Relation ist. Das ist natürlich Unsinn. Unschärfe heißt, dass ich nicht genau messen kann. Sie können messen, so viel Sie wollen. Es geht darum, dass durch die Messung die Bestimmung erst erfolgt. Das, was Sie messen wollen, hatte vorher gar keinen Wert, bevor Sie nicht rangehen und messen. Indem Sie die eine Messung machen und das entschwebt das andere. Das hat einen tieferen Grund, auf den ich gleich eingehe. Und das ist da so nett charakterisiert. Das ist das Heisenberg-Abteilung für Physik und da weiß man nur ungefähr, wo man ist. Aber finde ich, dann muss man so lernen. So, was bei diesem rauskommt, bei diesen Atomen und so, ist eine Sache, die finde ich, die kann man gar nicht oft genug sagen, das war von Novalis angedeutet, wir sollen hier sagen, was wir lernen können. Es ist eine völlig neue Art von Unteilbarkeit in die Welt gekommen und das finde ich, philosophisch ist das, finde ich, kommt das viel zu wenig angesprochen. Die alte Unteilbarkeit war klar, das nannte man Atom. Das Atom war das unteilbare Ding. Aber am Ende des 19. Jahrhunderts hat man gezeigt, dass die Atome aus Elektronen bestehen und dass da Kerne drin sind und die konnte man auch teilen und die Atomkernspaltung, das war dann 1938, da brauche ich Ihnen keine Geschichte davon zu erzählen. Das Atom ist also teilbar. Aber in dem Moment, wo es teilbar ist, ist der Mensch bei ihm. Und die neue Unteilbarkeit ist die Verbindung von Mensch und Atom. Sie können sich vom Atom nicht lösen, Sie können sich auch von der Suche nach der Wahrheit nicht lösen. Die Wahrheit treibt Sie an und das Atom drängt Sie vorwärts. Sie können nicht sagen, und Sie können auch sich gar nicht von der Energie lösen. Sie können ja auch gar nicht sagen, was Energie ist. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die Sie vielleicht mal überlegen sollen. Sie reden alle von Energie, Energiewende und so Energieverbrauch, Energieträger oder sowas. Aber was ist das eigentlich, diese Energie? Also ich weiß, was ein Hosenträger ist, einer, der eine Hose trägt. Aber ich weiß nicht, was ein Energieträger ist. Energie können Sie nicht tragen. Also mit Energie können Sie nur hoffen, dass... Energie ist im Übrigen auch wieder ein Unwort, wenn Sie so wollen. Schon im 19. Jahrhundert hat man festgestellt, dass Energie unzerstörbar ist. Also Sie können sie verwandeln. Oder sagen wir umgekehrt, das Einzige, was die Energie kann, ist sich zu wandeln, sodass die ganze Welt eine Folge der Energie ist. Das steht bei Schopenhauer übrigens. Das Buch von Schopenhauer ist die Welt als Wille an Vorstellung und was er meint ist Energie. Er nennt das nur Wille. Es gibt eine Interpretation, wo das Wort mal einfließt, Energie, kann das nicht ganz so, was Schopenhauer meint, ist, dass die Welt aus Energie besteht und sonst nichts. Und die Energie muss von Anfang an da gewesen sein. Denn wenn sie unzerstörbar ist, können sie weder erzeugen noch vernichten. Und wenn also die Welt beginnt, ist Energie schon da. Die Energie ist die Wandlungsgröße. Das ist der Beweger der Welt und hält alles in Bewegung. Energie ist ein wunderbares Thema. Nur greift das keiner auf, weil die Leute immer mit Gaslieferungen beschäftigt sind. Also politisch richtig, aber philosophisch, konzeptwissenschaftlich völliger Unfug. Aber diese Unteilbarkeit ist ganz wichtig und die hat auch ihre Folge darin, dass es eine Verschränkung gibt, eine Untrennbarkeit zwischen Dingen, die ich jetzt nicht ausführen kann, aber die auf eine merkwürdige Einheit hinfügt, nämlich von Physik und Metaphysik. Es gibt Wechselwirkungen in der Physik, die definitiv metaphysisch sind. Die können Sie physikalisch gar nicht erklären, aber sie sind real messbar. Es gibt noch viele andere Sachen, die komisch sind. Zum Beispiel, Sie können die Physik gar nicht, oder die Atome oder die Wirklichkeit gar nicht beschreiben, ohne imaginäre und transzendente Zahlen zu benutzen. Aber die transzendenten Zahlen gibt es weder hier noch sonst irgendwo, die gibt es nur in Ihrem Kopf. Deshalb sind Sie von dem Atom untrennbar. Es gibt nur Sie und das Atom, nicht Sie alleine oder das Atom alleine. Es gibt nur, aber wie diese Einheit heißt, würde ich gerne mal wissen. Haben Sie einen Namen dafür? Das wäre sozusagen die Einheit der Welt, die man nicht mehr getrennt werden kann. Also der Leibniz würde das eine Monade nennen, aber der meinte was anderes. Aber da ist unheimlich viel zu überlegen. Aber jetzt machen wir das wieder einfacher. Ich wollte nämlich sagen, dass nicht nur umgekehrt wir von den Dichtern was lernen können, sondern die Philosophen haben auch was von uns gelernt. Zum Beispiel, es ist unerträglich fast, wie bestimmte wissenschaftliche Ausdrücke in der Zeitung oder im Fernsehen, in der Berichterstattung oder in Essays ankommen. Also Quantensprünge brauche ich Ihnen gar nicht zu erklären. Die werden immer falsch benutzt. Also Quantensprünge sind klein, gehen nach unten in den Grundzustand übrig. Das wollen die nie. Dann wird von der DNA des Abendlandes gesprochen, von Siegergenen in Fußballmannschaften, schwarze Löcher der Erinnerung, so ein Blödsinn. Der Urknall der Kultur in der Weimarer Republik, dann hat man etwas nicht auf dem Radarschirm. Wobei ich mir an dieser Stelle die Grundfrage, weiß noch irgendjemand von Ihnen, was Radar eigentlich heißt? Sagen Sie bitte nicht, das ist ein Wort, das wir immer schon kannten, so wie Laser. Laser ist ein Kunstwort, Radar ist ein Kunstwort. Ich nehme aber nicht an, dass Sie, ich frage Sie auch nicht, oder Spannungsfeld, alles ist natürlich mit Spannungsfeld von Risiko und Sicherheit, viral, völlig klar, wenn irgendwas am Computer nicht ruckelt, ist es viral, das hat Omikron-Variante, interessiert das nicht. Dann von der Atomisierung der Gesellschaft, das Wort Revolution ist auch so missbraucht wie noch etwas. Die Revolution beim Kabakgeschäft und die Revolution in der Steuerpolitik, die Revolution irgendwo, irgendwo macht einer eine scheiß Revolution, auch nur die geringste zur Ahnung haben, was er meint. Die Revolution ist per Definition das, wo sie immer wieder zurückkommen zu dem, wo sie angefangen haben. Die Revolution macht überhaupt keinen Fortschritt. Die wollen ja gerade das Gegenteil ausdrücken, das ist so unsinnig, ich kann mir nicht zum Beispiel, die anderen lassen, sage ich, lasse ich mal weg. Also ich wollte nur sagen, da wird zwar was übernommen, aber nichts gelernt. Wir sollen ja was lernen, hat Volker uns gesagt. Und ich glaube, dass vielleicht die Wissenschaftler von den Dichtern lernen, aber die Dichter wenig von den Wissenschaftlern. Die wollen das auch nicht. Es ist auch immer so, können Sie gucken, wenn irgendwo ein gemeinsames Symposium von Dichtern, von Geisteswissenschaftlern und Naturwissenschaftlern ist, dann kommen die Naturwissenschaftler und hören den Geisteswissenschaftlern zu, aber niemals die Geisteswissenschaftler die Naturwissenschaftler. Also es will immer ein Physiker einen Philosoph hören, aber ein Philosoph will nie einen Physiker hören. Das ist ein altes Gejammer, mit dem wir aber jetzt aufhören. So, ich möchte Ihnen zunächst mal die Schockwirkung in Erinnerung rufen, die man hatte, als das 20. Jahrhundert anfing. Also es gibt viele Zitate, das ist mein Lieblingszitat. Am 1. Januar 1900, übrigens für Puristen, am 1. Jahr 1900 fängt das 20. Jahrhundert nicht an. Das fängt erst am 1. Jahr 1901 an. Aber die Leute waren so eilig damals, die konnten nicht warten. Die wussten das schon im Jahre 1900 machen. Und dann heißt es, die Erkenntnis hat eine Stufe erreicht und die Nutzbarmachung der Naturkräfte ist zu einem Grade gediehen wie nie zuvor. Wir haben bedeutungsvolle Schritte getan dem Ziel der Menschheit entgegen. Was meinen Sie wohl, was das Ziel der Menschheit ist? Was meinen Sie wohl? Es ist die Beherrschung der Natur, Herstellung des Reiches der Gerechtigkeit. Der Erfolg der Vergangenheit bürgt für den Erfolg der Zukunft. Also das war 1900 das Ziel, 1914 hatte man das sicher erreicht. Und heute? Wer fühlt sich denn im Reich der Gerechtigkeit und freut sich über die Beherrschung der Natur? Das steht in fast jeder Neujahrsansprache, 1900 oder 1901, können Sie nachlesen. Es ist zum Gimmeln. Und die Leute haben damals gejubelt, die haben auf der Straße gestanden, Fähnchen gewunken, der Kaiser hat Hurra geschrien oder sowas. Hat noch keiner Heil geschrien, Hurra, Heil kam später. Dann, um mir eine Bilanz des 19. Jahrhunderts, das man ja gerade so feierte, gab es eine Umfrage in der Berliner Industrie, was die wohltätigsten Erfindungen dieser Zeit gewesen sind. Und das ist schon erstaunlich. Also ich lese, brauchen nicht alle zu lesen, Elektrizität, Nähmaschine, Impfung und so weiter. Die Elektrizität ist eine der erstaunlichsten Entwicklungen, auf die überhaupt kein Geschichtsbuch mehr hinweist, die Ihnen völlig egal ist, wo Sie sich einen Dreck fragen, wie das eigentlich funktioniert. Weiß von Ihnen jemand, wie dann überhaupt ein Stromfluss funktioniert? Wenn Sie da eine Steckdose haben und da ist die Lampe, wie kommt denn der Strom darüber? Sagen Sie bitte nicht, die Elektroden bewegen sich. Die tun es nicht. Ich wette, Sie haben nicht die geringste Ahnung. Und ich wette nochmal, es interessiert Sie auch nicht. Ihr Physiklehrer hat auch nicht die geringste Ahnung. Sie haben nicht die geringste Ahnung, wie der Strom aus der Steckdose kommt. Sie sagen nur, er kommt, so wie das Geld aus der Bank kommt. Das riecht mich auf. Meine Güte. Also, die Elektrizität 1800 hat Volta die erste Batterie gebaut und im Jahr 1900 waren alle Haushalte versorgt. Diese Geschichte des 19. Jahrhunderts ist die Geschichte der Elektrisierung. Ich lasse jetzt mal die Chemie weg, die ist noch viel größer, diese Geschichte. Das ist, wenn Sie die Geschichte erfahren sind. Und Sie haben keine Ahnung. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie unsere Gegenwart entstanden ist. Das nennt man Unbildung, per Definition. Sie müssen wirklich wissen, wann jemand eine Batterie gebaut hat, wann die Leitung gebaut hat, was Wechselstrom ist, was Gleichstrom ist, warum das so unterschiedlich ist, wer eigentlich Thomas Alva Edison war, was das mit dem Herrn Westinghouse zu tun hat und was der Herr Tesla damit zu tun hat. Der Tesla ist jetzt nicht der Mann, der die Autofirma baut, sondern den Namen gegeben. Und Tesla hat am Ende seines Lebens gesagt, das ist aber komisch. Ich habe 80 Jahre lang über die Frage nachgedacht, was Elektrizität ist. Ich weiß es nicht. Das sollten Sie zitieren und wissen. Aber jetzt kommen wir, müssen allmählich zu den Dingen kommen, über die ich wirklich reden wollte. Also, das sind so... Also die Umwertung zum Unsinn, die hat er schon angemahnt. Also wir hatten schon Rilkes nächste Schlagwort von der Umwertung aller Werte. Der Rilke, da werde ich gleich darauf eingehen, der wird plötzlich von der Unsagbarkeit der Dinge sprechen, Musils unermessliche Undurchdringlichkeiten. Und der Walter Benjamin, ein komischer Autor, aber der ist auch im Wesentlichen nicht mit der Naturwissenschaft beschäftigt, aber der merkt irgendwann mal, dass die Naturwissenschaft ein Weltbild schafft, das völlig unerklärlich ist, dem man nicht rankommt. Und da versucht er, er sagt, die Wirklichkeit, die die Wissenschaft liefert, ist für den Einzelnen nicht mehr erfahrbar, aber vielleicht für einen Dichter. Und er versucht bei Kafka eine Hilfestellung zu finden, da kommen wir vielleicht noch drauf. Kafka kann uns vielleicht helfen zu erklären, wie die Welt beschaffen ist, die die Physik verstanden hat oder die Chemie verstanden hat. Also es wird eine Menge Umwertung geben, aber ich will jetzt mal... systematisch. Also eine Besonderheit ist dabei noch zu beachten. Im Bereich der exakten Forschung wurde entdeckt, das ist eine ganz wichtige Sache, das ist eine der klarsten Unterscheidungen, dass es Fragen gibt, die ohne eindeutige Antwort bleiben. Das ist vollständig der Aufklärung zuwider. Die Aufklärung war sicher, dass wenn man vernünftige Fragen stellt und vernünftige Antworten gibt, dann Bescheid weiß. Und die Wissenschaft zeigt, ich kann vernünftige Fragen stellen, was ist Licht? Ich gebe eine vernünftige Antwort, eine elektromagnetische Welle und ich weiß da noch gar nichts. Erstens weiß ich immer noch nicht, wie die Welle funktioniert. Und zweitens gibt es noch eine ganz andere Antwort darauf, nämlich das Licht kann auch als Zeichen sein. Also weder die Natur des Lichts noch der Ordnung des Elektrons lassen sich als einfache Tatbestände ermitteln. Was zum Beispiel konkret heißt, und das sehen Sie in den Chemiebüchern, dass man nicht sagen kann, wo Elektronen in einem bestimmten Molekül setzen. Sie sehen das dann manchmal als solche Bilder, da sehen Sie dann so Pfeilchen hinterher, da haben Sie das Gefühl, ja, da hat es nicht genau eingezeichnet. Nein, man weiß das nicht. Das kann überall sein. Das Elektron kann auch sozusagen an beiden Orten gleichzeitig sein. Da ist eine ganz merkwürdige Beschreibung der Realität und die kommt dadurch zustande, dass die eigentlichen Funktionen, die dazu benutzt werden, imaginäre Zahlen haben. Ohne imaginäre Zahlen geht das nicht. Aber das ist so das nette, subtile daran, auf das ich nicht eingehen will. Ich möchte jetzt eines sagen, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts gemerkt wurde, dass die Grundregel auch der Aufklärung, dass man alles klar benennen kann. Wenn ich nur eine klare Frage stelle, eine klare Antwort gebe, dann ist der Begriff auch klar, das ist nicht so. Und wer das als erster deutlich gemerkt hat, gab ein paar andere auch, Hugo von Hofmannsthal haben Sie vielleicht, ist Rilke. Rilke sitzt 1899 in einem Café in Berlin und schreibt das Gedicht »Ich fürchte mich so«. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort, sie sprechen alles so deutlich aus und dieses ist das Hund und jenes ist das Haus und hier ist der Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott, sie wissen alles, was wird und war, kein Berg ist ihnen mehr wunderbar, ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warmen und werden, bleib fern, die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm, ihr bringt mir alle die Dinge um. Es könnte sein, dass wir die Dinge umbringen, dadurch, dass wir sie erfassen, begreifen, anfassen. Aber das ist jetzt natürlich nur eine... Und dann Rilke geht sogar noch weiter. In deinem Buch Wald, Lau und Sprigge sagt er, es könnte auch sein, dass wir, die Dinge nicht mehr benennen können, dass sie unaussprechlich werden, vielleicht auch verpassen, die Dinge überhaupt zu sehen. Es könnte auch sein, dass wir sozusagen... dass wir nur die Dinge an der Oberfläche gesehen haben, und als ob wir so ein Möbelstück, das wir zugedeckt haben, wo wir das Möbelstück selbst nicht sehen, sondern nur die Decke davon. Und es fängt an, in dieser zu zweifeln, ob man überhaupt was sehen kann. Und die Antwort da rein heißt, geben die Physiker, ja, ich sehe nur dann, wenn ich mich selbst da reinbringe. Und dann kommt eine massive Überflutung von Vorsilben des Jahrhunderts. Ich gebe jetzt hier mal nur ein Beispiel. Also wenn Sie die alle durcharbeiten, ist der Tag rum. Also Sie finden unvollständig, ungelöst, unerklärt, unbegreiflich, unverständlich, unerträglich, unempfindlich, unmöglich. Das hatte ich Ihnen schon mal angedeutet. Das Vorsilbe des Jahrhunderts ist die Vorsilbe un. Und Sie müssen sich bei jedem Wort, das Sie benutzen, überlegen, ob Sie nicht eigentlich das Gegenteil davon meinen und verstehen können. Ich gebe Ihnen das jetzt nur ein paar Beispiele in historische Reihenfolge. Das Erste, was auftaucht, also ich nenne das zunehmenden Unsinn, ist die Idee der Unstetigkeit, die Max Planck im Jahre 1900 vorschlägt. Das nennt man den Quantensprung heute oder das Quantum der Wirkung. Wichtig dabei ist Folgendes. In der populären Literatur wird immer dargestellt, als Planck gesagt hat, dass die Energie sich sprunghaft ändert. Das hat er nicht gesagt, das steht nirgendwo. Was sich ändert, ist das, was die Wirkung heißt. Und Wirkung ist das Produkt aus Energie und Zeit. Und ich sage Ihnen, stellen Sie sich das mal vor. Also Sie können sich vorstellen, dass sich die Zeit sich sprunghaft ändert. Eine Sekunde, noch eine Sekunde, wie die Uhrzeit geht. Zack, zack, zack. Das können Sie sich vorstellen. Oder die Energie, sozusagen ein Kasten Kohle, noch ein Kasten Kohle. Aber das Produkt aus Energie und Zeit. Wie stellen Sie sich vor, dass sich das sprunghaft ändert? Und Energie und Zeit hängen ganz tief zusammen, weil die Mathematiker zeigen konnten, dass die Erhaltung der Energie an der Symmetrie der Zeit liegt. Und Einstein hat gesagt, dass die Zeit langsamer wird, wenn die Energie größer wird. Der tiefste Zusammenhang, den die Physik nennen kann, ist, dass Energie und Zeit unzertrennbar sind. Sie bilden eine Einheit, aber welche? Die nennt man Wirkung. Und Wirkung ist das blödeste Wort, das die Welt hat geschaffen. Wenn Sie das Wort Wirkung hören, gehen Sie laufen. Also wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meine Pistole. Wenn ich das Wort Wirkung höre, gehe ich voller Sicht in den Hörsaal. Es gibt nichts Typus als Wirkung. Es gab immer früher den Witz, möchten Sie gerne nach Leistung oder Wirkung bezahlt werden? Leistung ist Energie pro Zeit. Sie brauchen also, wenn Sie nur kurz genug arbeiten, haben Sie genug Leistung verloren. Wirkung müssen Sie, wenn Sie nur sitzen bleiben. Ein Beamter wird nach Wirkung bezahlt, der sitzt immer nur da. Und deshalb ist Wirkung so langweilig. Aber die eigentliche sinnvollste Größe, und da müssen Sie viel darüber nachdenken, um die zu verstehen. Also ich versuche das jetzt gar nicht erst. Ist, was eigentlich diese Wirkung ist, die da verändert. Aber Planck entdeckt das. Und er ist völlig verwirrt. Es ist für ihn unerträglich. Aber er kommt, also mit dieser berühmten Formel her, E gleich H mal Nü, also Energie ist proportional der Frequenz. Und die Proportionalitätskonstante ist diese Quantum. Planck wollte das Ding noch als mathematische Größe behandeln und verschwinden lassen. So... wie man das früher machte, in Infinitesimalrechnungen, wenn das Unendliche immer kleiner wurde oder unendlich kleine Mengen, auch eine Vorsilbe un in der Mathematik eine große Rolle spielt. Sie können, also das ist nur eine Nebenbemerkung, die soll Sie locken und reizen oder wütend machen, je nachdem, wie Sie wollen. Sie können die moderne Welt, wie sie heute läuft, die Motoren, die funktionieren, die BASF-Anlagen, die Züge, die fahren, die Telefone, die funktionieren, können Sie nicht verstehen, wenn Sie nicht wissen, welche Rolle das Infinitesimale dabei spielt, das unendlich Kleine. Und da ich nicht annehme, dass Sie irgendeinen Gedanken nach der Schulzeit an Infinitesimalreihen verschwendet haben, kann ich Ihnen Sie leider nur enttäuschen, dass Sie auch das überhaupt nicht verstehen. Sie verstehen die Welt nicht. Aber das hat ja schon im 19. Jahrhundert ein Dichter gesagt. Also, Planck wollte das als mathematische Größe und dann verschwinden lassen. Und dann kommt Einstein daher und sagt, nee, dieses Ding ist real und das ist tatsächlich gegeben. Und dann ist das Licht eben zum Beispiel mal als Welle und als Teilchen zu verstehen. Das ist eine Sache im 1900, die Einstein 1905 macht. Und zu Ihrer Information, Einstein verdenkt jetzt über die Frage nach, wie denn ein Lichtteilchen aussehen könnte. Also das ist 1905. Er stirbt 1955. Also hat er 50 Jahre lang nachgedacht über die Frage, was ein Lichtteilchen ist. Ich weiß nicht, wie lange Sie über die Frage nachgedacht haben. Einstein hat 50 Jahre lang über die Frage nachgedacht und am Ende seines Lebens geschrieben, dass er es nicht weiß. Ich würde das ernst nehmen. Also wenn Sie demnächst in der Schule gefragt werden, das ist ein Lichtquantum, ein Foto, dann sagen Sie, weiß ich nicht, wie Einstein. Und Einstein, es ist schwierig, sich das vorzustellen, was das sein soll. Ein Teilchen ohne Masse, einfach nur da sein und es ist schon wieder weg. Sie können es nicht anfassen. Es ist reine Energie. Aber das hatte ich ja gesagt, dass Energie noch viel schwieriger ist. Energie ist übrigens ein Wort, ein Kunstwort von Aristoteles. Energie ist das, was das Mögliche wirklich werden lässt. Und am Anfang der Bibel ist die Welt dunkel. Das Licht ist nur die Möglichkeit. Und der Befehl Gottes verwandelt diese Möglichkeit in die Wirklichkeit, die man sehen kann. Ja, weil die Bibelschreiber haben die Quantenphysik genau gekannt. Also so gesehen. Also 1905 kommt Einstein mit noch was anderem daher, nämlich nicht nur mit dieser Lichterscheinung, sondern er stellt uns auch noch vor, dass die Raumzeit so vierdimensional ist, sozusagen unvorstellbare Raumzeit. Ist alles, also wir haben aus Unstetigkeit eine unvorstellbare Zeit. Und 1915 kommt Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie und zeigt, dass wir sogar eine unbegrenzte Welt haben. Die Welt ist endlich und unbegrenzt zugleich. Dieses Paradox. Jetzt gibt es wahrscheinlich 500.000 Fernsehsendungen von Harald Lesch zu diesem Thema und Sie haben keine einzige davon verstanden oder gesehen, ist dasselbe. Sie können das nicht verstehen, wenn man da nicht ganz besonders historisch, philosophisch rangeht. Da ist ein Trick dahinter, Kniff, den ich nicht verführen kann, aber es ist nicht so einfach. Und Einstein selbst hat daran verzweifelt. Er hat ja da Bücher drüber geschrieben und gesagt, das ist auch noch nicht richtig und noch ein Buch drüber geschrieben. Die wurden natürlich alle gut gekauft, weil Einstein ein populärer Mann war, Nobelpreis und so weiter. Der Verlag sagt, schreibt noch eins Einstein. Die Bücher können alle nicht gebrauchen. Es ist ganz schwierig zu erklären, was das sein soll, eine Welt, die unbegrenzt sein soll und endlich zugleich. Also die einfache Vorstellung ist, stellt sich eine Kugeloberfläche vor, die ist ja endlich, Sie haben sie in der Hand. Aber sie ist natürlich unendlich, unbegrenzt, Sie können immer rumlaufen. Und dann 1924 passiert noch was ganz anderes, etwas unscheinbar. Da kriegt Einstein Post aus Indien. Ein Physiker namens Bose hat versucht, die Planck'sche Strahlungsformel von 1900 abzuleiten. Das hatten die Physiker auch versucht, von 1900 bis 1924. Und zwar alle, so die Großen, alle vergeblich, hat nie geklappt. Und jetzt kommt der Inder, ein Subramanya Bose, und sagt, so geht das. Einstein ist völlig verblüfft, schaut sich die Arbeit von Bose an und stellt, da ist ein fundamentaler Fehler drin. Aber der Fehler, sagt Einstein, ist ein Fehler, der auf etwas Tiefes blicken lässt. Was Bose sagt, er unterscheidet die Teilchen nicht. Also wenn Sie zum Beispiel zwei Eier nehmen und dann überlegen, wie Sie zwei Eier auf Teller verteilen können oder drei, dann tun Sie so, als ob Sie die Eier unterscheiden könnten, nummerieren könnten. Und der Bose hat einfach getan, als ob das nicht geht. Und wenn man dann abzählt, kommt es richtig raus. Mit anderen Worten, der Bose hat entdeckt, dass die Atome eine andere Identität haben als die, also als atomare Teilchen eine andere Identität haben als die wirkliche. Sie können sich auch, sie dürfen sich Atome überhaupt nicht als Teilchen vorstellen, weil die keine Identität haben. Wenn Sie sagen, hier ist ein Teilchen, dann gehen Sie weg, drehen sich rum, sagen, hier ist dasselbe Teilchen. Nein, gibt es nicht. Ist ein anderes, ist ein anderes. Das heißt, da ist irgendwas völlig unermesslich undurchdringlich. Und das ist so seit 100 Jahren. Und es regt sich keiner darüber auf, müssen sie auch nicht. Sie können ja Lotto spielen so und Fußball spielen. Aber das ist eine der ganz großen Dinge, die mich nervös machen. Dann 1925 entdeckt Heisenberg, dass die Atome unwirklich sind, im folgenden Sinne. Das wird in dem Buch sehr schön beschrieben. Ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Also habe ich mir große Mühe gegeben. Heisenberg entdeckt, also Heisenberg ist damals 24 Jahre alt und er ist halt seit dem 20. Lebensjahr mit nichts anderem beschäftigt, als zu versuchen, die Atommodelle auszurechnen, um die experimentellen Ergebnisse, die man mit Atomen macht, also das Licht, das sie aussehen, vorhersagen zu können. Und es kommt und kommt hier und das lässt das weg, schmeißt das weg. Er sagt, er macht jetzt so, er tut so, als ob die Atome erst entstehen, wenn ich über sie nachdenke. Das Atom entsteht das dadurch, dass ich ihm eine Form gebe. Das Atom hat gar keine Form, außer der, die ich Heisenberg ihm gebe. Und dann kommt es richtig raus. Die Atome sind also unwirklich. Sie sind nicht, also unwirklich ist vielleicht das falsche Wort, sie sind keine Realität. Also Realität kommt vom lateinischen res, die Sache. Es gibt keine Sache, die man Atom oder Atomteilchen nennen könnte. Es gibt nur die Wirklichkeit, die die Atome inszenieren. Und Heisenberg kann das feststellen und er stellt dabei fest, dass er damit imaginäre mathematische Größen braucht, der ist völlig verwirrt. Also alle sind verwirrt, aber es ist alles richtig. Jetzt ist es richtig. Und dann kommen wir 1926 noch auf die Idee der Unbestimmtheit. Und die Unbestimmtheit besagt eben, wenn ich zum Beispiel von einem Elektron einen Ort bestimmen will, dann ist es einfach blöde anzunehmen, dass das Elektron schon einen Ort hat, den ich jetzt rausfinde. Sondern der Ort entsteht erst durch die Wechselwirkung des Elektrons mit dem Beobachter oder mit dem Gerät, das ich einschalte. Ein Elektron hat keinen Ort. Wieso soll ein Elektron einen Ort haben? Ein Elektron hat ja auch keinen Hunger oder kein Fernsehapparat oder sowas. Warum soll es einen Ort haben? Es ist ja nur eine Sprache, das wir benutzen. Sie sitzen an Ihrem Ort und selbst wenn Sie versuchen, Ihren Ort zu definieren, dann haben Sie ein Problem. Meinen Sie die Bank oder meinen Sie den Hörsaal oder meinen Sie die Stadt? Also der Ort ist doch ein... Also an welchem Ort bist du? In Konstanz, im Hörsaal, auf der Bank, der dritten Reihe oder so? Ja, also Elektron will das gar nicht wissen. Aber wenn ich jetzt... Ich will das jetzt nur wissen. Und dabei kommt raus, indem ich das Elektron festhalte. So, da bist du. So. Bestimme ich den Ort, nicht das Elektron. Wenn Sie eine ganz einfache Analogie wollen, wenn Sie in eine Kneipe gehen, abends und nicht wissen, Rot oder Weißwein. Sie wissen es wirklich nicht, da kommt der Kellner. Ja, was denn du? Dann sagen sie Weißwein. Das heißt, der Kellner bestimmt, was sie trinken. Also, nicht genau, aber das Elektron kann da nicht mehr. Aber sie ist einfach, sie brauchen einen Tritt, um zu bestimmen. Und wenn sie das tun, dann wird unklar, was sie dazu essen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und dann das sind die Unbestimmungen. Und dann kommt, also das geht noch viel weiter, gibt noch viel mehr solche Beispiele. Da kommt noch das Schlimmste dazu, dass 1931 der Logiker Gödel stellt fest, dass es unentscheidbare Sätze gibt. Mit anderen Worten, es gibt Sätze, deren Wahrheit man weder beweisen noch widerlegen kann. Das ist eine Niederlage für einen berühmten Mathematiker, David Hilbert, der im Jahre 1900 eine große Rede gehalten hat über die noch verbleibenden Probleme der Mathematik. Hilbert ist dann in Göttingen gestorben, auf seinem Grabstein steht, wir werden wissen, wir müssen wissen. Und der Gödel hat gesagt, wir können aber nicht. Also es gibt bestimmte Sachen, die können Sie nicht wissen, die können Sie nicht beweisen. Und das ist die Unvollständigkeitstheorie von Gödel. Wenn Sie ein einfaches Beispiel wollen, kurzes Beispiel. Sie wissen vielleicht, wie viele natürliche Zahlen es gibt. Unendlich viele. Sie wissen wahrscheinlich auch, wie viele reelle Zahlen es gibt. Auch unendlich viele. Und es ist anschaulich anzunehmen, dass es mehr reelle Zahlen als natürliche Zahlen gibt. Also die reellen Zahlen sind alle Dezimalzahlen, alle Brüche, muss ja mehr gehen. Also man hat das Gefühl, zwischen der Unendlichkeit der natürlichen Zahlen und der Endlichkeit der reellen Zahlen ist ein Unterschied. Und das hat ein Mathematiker namens Cantor bewiesen. Man nennt das eine abzählbar unendlich, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und das andere überabzählbar unendlich, da kommen Sie nicht hin. Das sind zwei Mächtigkeiten. So, jetzt war das aber nicht, das ist noch nicht die spannende Frage, das war klar. Die Hypothese lautete nun, ob es noch mehr solche Unendlichkeiten gibt. Gibt es sozusagen zwischen diesen beiden noch eine Unendlichkeit? Und der Cantor, der Mathematiker, der sich darum bekümmert hat, hat sogar vorgeschlagen, dass es ein Kontinuum von Unendlichkeiten gibt. Unglaublicher Gedanke. Und Gödel sagt, ist doch ja, kann man nicht beweisen. Das heißt, wenn Sie Mathematik treiben, dann müssen Sie vorher sagen, ich gehe von der Kontinuumshypothese aus oder ich verweigere die Kontinuumshypothese und dann können Sie treiben. Sie können nicht wechseln zwischendurch. Sie müssen sich entscheiden. Das ist eine Bewertung, die Sie geben. Und das Verrückte ist, Sie denken, Mathematik sei Menschen gemacht, das müssen doch die Menschen beherrschen, nichts ist. Da ist, sind ein paar Leute ganz bei Meschugge geworden. Also, und es gibt noch viele Beispiele, die Sie da fortsetzen können, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen will. Das Ganze führt dazu, also, ja, das lassen wir mal. Also dieses Witz, ja, das ist die berühmte Frage, es ist, war neulich wieder groß in der Zeitung, ob es zwei Schneeflocken gibt, die identisch sind, also die nicht Übereinstimmbarkeit von Schneeflocken. Und da ist der Beweis, dass es das nicht gibt. Also der Beobachter sieht zwei Schneeflocken, er will beweisen, dass es alle Schneeflocken verschieden sind, und dann kommen zwei, macht eine kaputt, und es gibt dann nur eine. Also das ist so etwas trickreich in der Mathematik. Also die, also an der Chemie. Also die eigentliche, also Unbestimmtheit hatte ich schon darauf hingewiesen, was ich so schön finde, man kann das illustrieren durch schöne Bilder. Das ist mein Lieblingsfoto von Ernst Haas, im österreichischen, so in den 1980er Jahren aufgenommen. Ich habe stundenlang an so einem See verbracht oder die Pferde vorbeilaufen lassen, um so ein Foto hinzukriegen. Also so ähnlich stelle ich mir vor, ist der Begriff der Unbestimmtheit in der modernen Welt zu fassen. Und es ist viel attraktiver, das so zu sehen. Also das sind die Atome, die da langlaufen. Was jetzt daraus passiert, bei all dem, was ich gesagt habe? Und das ist jetzt der Punkt, der mich wieder zu meinem Buch hier zurückführt, wieder den Unverstand, ist, diese Wissenschaft ist ja nicht nur jetzt, also ist sehr viel weiter vom gesunden Menschenverstand entfernt und von allem, was man so normaler weiß, als man so denkt. Und das ist schon 1961 aufgefallen. Also die Wissenschaft hat ihre eigene Vorsilbe bekommen, sie ist unheimlich geworden. Man kann sagen, dass die westliche Gesellschaft die Wissenschaft beherbergt wie einen fremden Gott. Unser Leben wird von seinen Werken verändert, aber die Bevölkerung des Westens ist von einem Verständnis dieser seltsamen Macht wohl ebenso weit entfernt, wie ein Bauer in einem abgelegenen mittelalterlichen Dorf es von einem Verständnis der Theologie des Thomas von Aquin gewesen ist. Und ich persönlich glaube, dass das heute schlimmer geworden ist. Der Bauer wusste wahrscheinlich wenigstens noch, wer Thomas von Aquin war. Oder dass der sich Gedanken gemacht hatte. Wenn ich Sie heute frage, wen Sie außer Einsteins Zunge von den Naturwissenschaftlern kennen, dann habe ich das nicht das Problem, dass ich einen Volltreffer lande. Die meisten Naturwissenschaftler, die meisten Forscher, auch die meisten Forschungsinstitutionen sind unbekannt. Was wissen Sie denn wirklich von der Leibniz-Gesellschaft oder der Helmholtz-Gemeinschaft oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft? Das liegt nicht an Ihnen. Das liegt daran, dass wir hochbezahlte Redakteure im deutschen Fernsehen haben, die zu blöde sind, ein einziges Mal eine Diskussion über die Nobelpreise, die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder sowas ähnliches zu machen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft vergibt jedes Jahr einen mit 50.000 Euro dotierten Kommunikatorenpreis. Den schreiben sie mit C, damit man nur ja weiß, dass sie kein Deutsch können. Also die Kommunikatoren. Wenn die reichste Forschungsgesellschaft der Welt einen hochdotierten Preis für Kommunikation vergibt, was erwartet dann der Normalbürger von Anne Will? Dass sie den einlädt. Und was tut Anne Will? Sie weiß gar nicht, sie hat keinen einzigen bis jetzt davon eingeladen. Oder wenn die Nobelpreise vergeben werden, also wenn die Oscars vergeben werden, die Emmys vergeben werden, wenn der Börne-Preis vergeben wird und all diese Sigmund Freud-Gedönspreise, dann wird das Fernsehen darüber berichten. Aber der Nobelpreis, da sehen Sie vielleicht irgendeinen König, der macht einen Knicks oder sowas und ist vorbei. Wissen Sie, Können einer von Ihnen ehrlich, also die brauchen Sie jetzt nicht aufzurufen, wie viele Nobelpreisträger der letzten 10 Jahre kennen Sie, außer den Literaturnobelpreisträgern? Sehen Sie, und das sind die Leute, die unsere Gesellschaft machen. Unsere Gesellschaft hängt davon ab, wie die Wissenschaft funktioniert, und die Wissenschaft ist unheimlich geworden. Und wir haben nicht das geringste Verständnis für. Neulich, also vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, sind schon ein paar Ältere hier, 1970 hat der Surkamp Verlag, nicht das Surkamp Taschenbuch Wissen, sondern die haben eine Reihe Surkamp Wissen rausgegeben. Und da wurde angekündigt, so Plakat, ich habe ihn noch zu Hause, die Gesellschaft lebt von der Wissenschaft und hat keine Ahnung, wie die umzugehen. Sie steht der Wissenschaft hilf- und ratlos gegenüber, 1970. Die Reihe wurde gestartet und eingestellt. Dafür wurde dann Habermas, Adorno und so weiter gelesen. Die haben zwar keine Ahnung, aber die wurden gelesen. Dann ist jetzt 2021, also vor ein paar Wochen, hat die Friedrich-Ebert-Stiftung, die haben eine eigene Abteilung für Bildung und Wissenschaft, haben eingeladen, eine Diskussion über die Rolle der Wissenschaft. Was steht da? Die Menschen leben von der Wissenschaft. Sie sind aber, ihr steht hilf- oder ratlos gegenüber. 50 Jahre später. Und was haben wir in den 50 Jahren inzwischen gemacht? Da gab es eine Institution, eine Initiative der deutschen Forschungsgemeinschaften, die hieß Public Understanding of Science. Haben Sie davon schon mal gehört? Finde ich erstaunlich. Millionen sind ausgegeben worden. Es gibt 70 Leute, die offiziell die voll angestellt nichts anderes sind, als das zu betreiben. Und was haben Sie davon gehört? Nichts. Das nenne ich Verschwendung, Verblödung. Das finde ich absolut unerträglich. Das steht in dem Buch drin, das nachlesen. Müssen Sie allerdings warten, bis es dann gibt. Also ich finde, da ist so viel im Argen für diese Weiterbildung der Wissenschaft. Das finde ich ganz stimmig. Dabei ist Folgendes. Eins ärgert mich an der Vermittlung der Wissenschaft von den grinsenden Moderatoren, so Lesch und Co. Die tun immer so, als ob sie alles verstehen und als sie alles wissen, sie müssten dem nur genau hingucken. Dabei ist es aber nicht so. Das eigentlich Wesentliche an der Wissenschaft, das ist mein Credo, kann ich noch wieder sagen, ist, dass die Wissenschaft kein einziges Geheimnis aufhebt, sondern das Geheimnis nur vertieft. Es gibt sozusagen nichts Gefühlvolleres, Romantischeres, Schöneres, Erlebnisreicheres als Nachdenken über Wissenschaft. Sie müssen nur Unlust dazu haben. Sie müssen nicht philisterhaft da vor sich hin dümpeln, sondern interessiert dem Ganzen zuhören. Also da gibt es so viele schöne Sachen, die man aus der Wissenschaft erzählen oder über die Wissenschaft verbreiten kann. Und damit wir sozusagen auch nur ein Gefühl für die Tiefe bekommen. Also der Musil lädt immer wieder dazu ein, in vielen Texten auch über die unermessliche Unterschiedlichkeit nachzulesen. Und jetzt bezieht sich dabei schon auf Leibniz, also lang zurück. Leibniz hat mal geschrieben, hinter jedem Stück Papier beginnt eine unendliche Sphäre des Unsagbaren. Nicht eine Spielwiese für irgendwelche blöden Moderatoren, die Knöpfchen drücken und dann flimmern Bildchen über den Bildschirm, die niemand versteht und niemand wissen will, sondern sie müssen selbst sich überlegen, was unter dem Papier ist. Sie müssen selbst überlegen, welche Energie da wirbelt. Sie müssen selbst überlegen, welche Verwandlungen da passieren. Sie müssen selbst überlegen, welcher Stoffwechsel da möglich ist. Und das können sie nur tun, hat Leibniz gesagt. Leibniz, nicht Bob Dylan, nur Leibniz, wenn sie ein Rolling Stone sind. Das ist von Leibniz das Wort. Also das hat dann später jemand übernommen, also eine Band und ein Dichter, der auch Nobelpreis bekommen hat, Bob Dylan natürlich. Aber die Idee, dass wir alles rollende Steine sind, die versuchen sozusagen die unermesslichen Undringlichkeiten zu erleben und als Glücksgefühl etwas von zu schnappen und dann zu sagen, ja, das weiß ich doch. Vor 100 Jahren, letztes Wort, dann höre ich auf, vor 100 Jahren, ist ein Roman erschienen, von dem Sie alle gehört haben, aber den Sie wahrscheinlich nicht gelesen haben. Ich mache das natürlich überhaupt. Der Roman heißt Ulysses von James Joyce. Wer hat ihn gelesen? Ich glaube dir kein Wort. Gut. Also, ich auch nicht. Also ich habe den 100-mal angefangen oder 200-mal. Ich kann das katholische Habe da drin nicht ertragen. Ich komme aber auch nur deshalb darauf, weil der Roman eine besondere Passage hat, die ich trotzdem empfehle, die habe ich jetzt schon dreimal gelesen. Das ist der Schlussmonolog, du weißt wahrscheinlich, Molly, wer ist die Molly? Molly Bloom. Der ist 40 Seiten lang, ohne Punkt und Komma. Da ist eine Frau, die erzählt sich ihr ganzes Leben, alle ihre Erfahrungen, alle ihre Enttäuschungen, alle ihre Glücksgefühle und das geht durcheinander. Lesen Sie sich einfach hin, nehmen Sie ein Glas Wein und lassen Sie sich vorlesen. Es ist ein unglaublicher Rausch. Mit einem Ende. Das Ende heißt ja. Und das erinnert mich an den Leonard Bernstein, als er das letzte Konzert dirigiert hat. Das war ein Stück von Charles Ives, The Unanswered Question. Da sagte er, er hätte die Frage vergessen, aber die Antwort heißt ja. Ja! Dankeschön. Soll ich wahrscheinlich auch wieder was? Ach, Benjamin habe ich vergessen.
Dann vergisst du einiges. Aber herzlichen Dank,
ja.
Ernst-Peter Fischer.
Ja.
Ist jetzt unheimlich oder heimlich die Wissenschaft, wenn keiner es mitkriegt?
Gute Frage. Ja.
Nun gut, bevor Sie untereinander reden, reden Sie doch mit uns und stellen dem Mann, solange er noch da ist, Ihre Fragen oder machen Anmerkungen. Ich freue mich natürlich immer, wenn sich auch die jüngeren Gäste in diesem Saal sich trauten, was den anderen nicht den Wind aus den Segeln nehmen soll. So, das habe ich jetzt geschafft, ne? Flaute. Bitteschön. Also, Sie fragen, ob die Wissenschaft als Ganze nicht die Tiefe hat wie ein Gedicht und wir dadurch von ihr lernen können.
Also das ist natürlich sehr schwierig. Also zunächst mal bei Wissenschaft denkt man mehr zunächst mal ans Ingenieurwesen, an die technischen Produkte. Also wenn Sie Ihr iPhone benutzen, das ist Wissenschaft und Technik. Das meinte auch Einstein, wenn er also sagte, Sie sollten sich ungefähr wissen, was eine Rundfunkwelle, was eine Radiowelle ist, warum der Rundfunk Rundfunk heißt und was da eigentlich ein Sender und ein Empfänger ist und wie das durch den Äther geht und so. Also ein paar Sachen, einfach lohnt sich. Also nicht, dass Sie das ausrechnen können, sondern sollten Sie ungefähr eine Vorstellung haben, was da für Kräfte, Wirkungen, wie da Richtungen zustande kommen. Sowas. Und so, dass Wissenschaft zunächst mal vieles Technisches innehat und da haben dann Leute das Gefühl, das will ich nicht. Jetzt ist die Frage nur, steckt in der Wissenschaft auch ein poetischer Kern. Also es gibt natürlich Versuche, also ich glaube, dass es da gute also Ansätze gibt, also es hat natürlich noch keine, es gibt Formane, die versuchen mit Wissenschaft zu addieren, von Linus Reichlin zum Beispiel, den ich sehr gut finde, aber das ist jetzt, würde jetzt zu weit führen. Ich glaube auch, dass bei, ich glaube, Goethe hat eine Menge guter Gedichte über Wissenschaft geschrieben, über das Ein- und Ausatmen zum Beispiel. Also ich glaube, dass der sehr genau verstanden hat, welche oder über die Morphogenese die Äußerung gemacht hat. Aber was man jetzt hersehen kann, kann man die Wissenschaft sozusagen eine Quintessenz, in, also so, dass man ihn mit nach Hause nehmen kann als Poesie, das ist natürlich schwierig. Also das bringt, gibt mir die Gelegenheit, den Punkt Kafka zu erwähnen, ich vergessen. Aber der Walter Benjamin, das ist ein schwieriger Autor insgesamt, also dem ich nicht auch nur im Ansatz gerecht werden kann, der sich über sehr viele schwierige Sachen geäußert hat. Zu meiner Überraschung hat er sich auch über Physik geäußert, ein einziges Mal. Also das weißt du wahrscheinlich noch. Und zwar in einem Brief an seinen Freund Gershon Scholem, diesen Kabbalisten. Und das ist in den 30er Jahren geschrieben und da hat er, Benjamin, einen Essay gelesen von einem englischen Physiker, Eddington heißt er. Der Essay heißt, das Weltbild der Physik hat einen Versuch seiner philosophischen Deutung. Das war damals, was die Leute versuchten. Wer das damals auch sehr stark versucht hat, und da könnte man am ehesten nach solchen poetischen Quintessenzen suchen, das ist Karl Friedrich von Weizsäcker in dieser Zeit, aber das ist ein schwieriger Kabel. Aber der Eddington hat folgende ganz einfache Idee, also er möchte die Leute überraschen. Und politischen Dingen haben, muss ja irgendwas mit Überraschung zu tun haben. Und was er sagt ist, wenn man genau hinschaut, was das Atom, die modernen Atomphysik sagt, dann sagen die doch, dass die Atome im Wesentlichen leer sind. Also wenn Sie sich vorstellen, so ein Kern und so eine Hülle, dann gibt es immer dieses Beispiel, wenn Sie einen Fußballschall nehmen, der Ball liegt in der Mitte, der Anschlusspunkt, das wäre der Kern, und dann sind die Elektronen da auf der Tribüne. Der zwischendurch ist, also jetzt in dem einfachen Sinne leere, das sind natürlich Felder und Kräfte oder sowas ähnliches, trotzdem ist insgesamt leer. Und deshalb schreibt Enning den Essay, sehr schön, der Benjamin gefällt: Wenn ich als Physiker versuche, ein fremdes Zimmer zu betreten, dann muss ich auf eine Fußmatte treten. Wenn ich aber ein ausgebildeter Physiker bin, bin ich sicher, dass ich da nicht drauf stehen kann, weil da nur Löcher sind. Also ist die Frage, warum ich nicht durch die Matte durch in den Boden reinstürze. Und Eddington findet das eine ehrliche Frage, er erläutert die Physik. Und der Benjamin ist davon völlig begeistert und sagt dann, diese Aporien, die Eddington da aufzeigt, die könnte man durch die unverständlichen Sätze aus Kafkas Prosa kommentieren. Und er gibt sogar konkrete Beispiele an, die ich jetzt nicht parat habe. Also die Sorge des Hausvaters von Kafka, eine alltägliche Verwirrung von Kafka, die Bäume, das ist die Erzählung von Kafka. Und und ich persönlich glaube, dass es genau umgekehrt geht. Also ich meine, ich komme ja von der Physik her. Ich kann dann mit Hilfe von Eddingtons komische Idee, dass ich sozusagen durch so eine Matte durchfallen kann, weil da ja nichts ist, also in irgendeinem physikalisch-theoretischen Sinne, Kafkas Absurditäten erklären, aber ich würde umgekehrt denken, dass ich Kafkas Absurditäten akzeptiere, wenn ich die Physik dazu kenne. Also da kann man ein Wechselspiel zwischen den beiden machen und ich glaube, dass man da auch viel tun kann. Der Werner Heisenberg, mein großer Held, hat mal gesagt, es lohnt sich nicht nur etwas mit dem Kopf zu verstehen. Der Physiker, der ausgebildete Physiker, versteht ja die Relativitätstheorie mit dem Kopf. Aber davon hat er eigentlich nichts, weil er immer das Gefühl hat, wenn er ausrechnet, wie die Zeit sich verändert durch die Energie oder durch eine Bewegung, dann kann das eigentlich nicht stimmen. Er hat auch eine andere Welterfahrung. Also sagt Heisenberg, ich muss das auch mit dem Herzen verstehen. Und wie kann man das hinkriegen, mit dem Herzen zu verstehen? Das ist eine der großen Aufgaben. Und wahrscheinlich kann man das dadurch verstehen, dass man eine Geschichte erzählt. Das würde dann auch den berühmten Satz von Wittgenstein aufheben, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man erzählen. Denn wenn Sie dann, darüber muss man ein Gedicht schreiben. Denn wenn Sie etwas poetisch fassen, Poesie ist ja nicht gemacht, um etwas exakt auszudrücken, wie die Wissenschaftler versucht, aber die Wissenschaft muss damit exakten Wörtern operieren, die gar nicht genau definiert sind, was das Schönere ist, sondern sie sollen ja einfach die Fantasie in Wallung bringen. Und das ist jetzt das Geeignete. Jetzt die Frage, wie man das macht. Für mich steckt dahinter noch ein ganz einfacher Anspruch, der aber schön formuliert ist, von einem Kriminalschriftsteller. Der Kriminalschriftsteller ist der Amerikaner Raymond Chandler. Vielleicht kennen Sie den, der hat die Figur des Philip Marlowe erfunden. Und er hat mal gesagt, es gibt zwei Arten von Wahrheit, eine, die den Weg weist und eine, die das Herz wärmt. Die erste ist die Wissenschaft, die zweite die Kunst, also sozusagen das Poetische. Und wir brauchen beide zusammen. Die Wissenschaft ist sozusagen, ohne die Kunst ist also unmenschlich, sagt er, was er meint ist, wenn ich die nur bearbeite als rationale Konstruktion, da kommen die Menschen nicht vor, die es machen. Und die Wissenschaft, die nur auf die Menschen achtet und keinen Gedanken hat, ist sozusagen unerträglich blöde. Also wir müssen sozusagen das Gedankliche der Wissenschaft und das Persönliche der Kunst zusammenbringen, den Herzen und den Verstand, und dann kann dabei was rauskommen. Das ist jetzt die allgemeine Aufgabenstellung. Jetzt wollen Sie das konkret in ein Gedicht übertragen haben. In meinem Buch, wieder den Unverstand, habe ich einen Versuch gemacht, aber ich lese den jetzt nicht vor. Also es geht, glaube ich. Also ich glaube, dass, also ich bin ein unheimlicher Anhänger, also viele von Ihnen vielleicht, von Aphorismen. Und ich glaube, dass man bestimmte wissenschaftliche Wahrheiten in Aphorismen fassen kann. Und einer der großen Aphoristiker ist zum Beispiel Georg Christoph Lichtenberg. Der Lichtenberg hat mal gesagt, Also er hätte da gehört, Hamlet, dieser komische Prinz, habe gesagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als in unseren Schulbüchern stehen. In Wahrheit stehen in unseren Schulbüchern mehr Dinge, als es zwischen Himmel und Erde gibt. Denken Sie da mal drüber nach. Und dann sagen Sie dem Physiklehrer, der Scheiß, der in deinem Buch steht, den gibt es doch gar nicht. Das ist nur die Erfindung zur Qualung, zur Abfragen von Schülern, um denen schlechte Noten zu geben. Das ist richtig. Physikunterricht, Chemieunterricht in der Schule, so wie er am Augenblick stattfindet, ist die reine Katastrophe. Da wird kein Interesse geweckt, sondern nur abgefragt. Und dann würden wir sagen, das wollen wir nicht. Und deshalb würde Lichtenberg sagen, weg damit. Überlegen wir doch mal, was es alles in den Schulbüchern gibt, aber nicht in der Wirklichkeit. Das wäre dann, da könnte man da anfangen und dann könnte man darüber ein Gedicht schreiben, zum Beispiel. Also und so weiter und so weiter. Kurze Frage, lange Antwort.
Ja, ein Wissenschaftshistoriker erzählt halt Histörchen. Ne? Ja, Geschichten erzählen, das hat ja wohl was mit der Geschichte zu tun. Nun gut. Ist das eine Wortmeldung? Ja, bitte. Also, Sie fühlen unserem Referenten ein wenig auf den Zahn und sagen, so reicht es mir nicht so plakativ. Woran liegt es denn, dass wir uns für die Wissenschaft nicht wirklich erwärmen und interessieren? Was sind die wirklichen Gründe? Und die können ja nicht darin liegen, dass irgendeine Moderatorin die Intelligenz abgesprochen wird.
Also natürlich keine einfache Antwort. Also was ich persönlich glaube, ist, dass man das ganze Interesse von Menschen über Menschen gewinnt. Wenn Sie sich überlegen, wenn Sie an Wissenschaft denken, dann denken Sie an Institute, an Geldmittel, an Apparate oder sowas. Wenn Sie an Kunst denken, dann denken Sie an Rembrandt, an Mozart, an Goethe, an Schiller. Das müssen wir umkehren. Sie müssen, wenn Sie an Wissenschaft denken, an die Personen denken. Und nicht nur an Einsteins Zunge, sondern Sie müssen denken, ach, da war doch bei Bohr und die Bohr, sie haben doch ein Institut gehabt und da haben doch, Werner Heisenberg, also mein Held, hat eine Autobiografie geschrieben, 1969 erschienen, die fängt mit dem Satz an, der unglaublich einfach ist, der unglaublich unbekannt ist und den die meisten Leute bis heute noch nicht verstanden haben. Dieser Satz heißt, Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Also nicht von Institutionen, nicht von Max-Planck-Gesellschaften oder sowas. Und gehen Sie mal in eine Buchhandlung und sagen, ich hätte gerne eine Biografie von Nietzsche, da kriegen Sie 20 Stück im Angebot oder Auswahl der Werke von Nietzsche. Gehen Sie mal in eine Buchhandlung und sagen, ich hätte gerne eine Biografie von Max Planck. Max Planck? Oder früher. Also ich hätte gerne die kleine Nachtmusik von Rembrandt, ta-ta-ta-ta, kennen Sie das? Also ich meine, ich glaube, das ist einfach unwahrscheinlich unterbesetzt. Ich versuche das seit Jahren zu ändern. Ich meine, ich versuche Biografien zu schreiben, ich habe die von Planck, Heisenberg, die kriegt dann von den Verlegern immer eine Zurückmeldung. Ach, wissen Sie, wenn wir Glück haben, verkaufen wir eine Biografie von Planck 4000 Mal. Was meinen Sie, was eine Biografie von Schrödinger sich verkauft? 500 Mal oder so. Das zieht, und jetzt die Frage, woher kommt das? Ein Bild ist auch, dass die Wissenschaftler sozusagen so im Elfenbeinturm leben. Diese Metapher des Elfenbeinturms ist merkwürdig erfolgreich, dabei halte ich die für vollständig falsch. Und der Erste, der das richtig ist, der als falsch erwiesen hat, war ein Dichter, Gustave Flaubert. Er sagte, Flaubert lebt im Elfenbeinturm. Der Elfenbeinturm ist ja für Dichter gemacht worden. Die Dichter sollten, das war die Metapher im 19. Jahrhundert, die Dichter sollten ja nicht von der Notwendigkeit eines Haushaltes oder dass sie beim Rewe einkaufen mussten oder sich Milchreis selbst kochen mussten oder so, sondern die wurden bedient, die sollten ihre Werk schaffen. Also Flaubert möchte im Elfenbeinturm leben. Das Dumme ist nur, dass draußen die Welt voller Scheiße ist und die Leute die auf die Mauern schmeißen. Er hat das Wort Scheiße benutzt und das haben wir heute noch. Sobald sie, die Leute sagen, die Wissenschaft sitzt im Elfenbeinturm, können sie ja sagen, aber dann wird mit Scheiße draufgeschmissen. Das ist, ich weiß nicht, wo der ist. Also die eine Sache, und außerdem zirkuliert in unserer Welt das Vorurteil, dass Wissenschaft schwer verständlich ist, während Philosophie eingängig ist. Ich wette, 90% der Sätze, die Immanuel Kant geschrieben hat, würde keiner von diesen Laien auch nur verstehen. Und von Hegel 0,0, von Hegel minus 4%. Lesen Sie die Texte nochmal. Aber trotzdem wird das immer, Alter, da ist tief. Aber wenn ein Physiker was Kompliziertes sagt...
Da muss ich entschieden widersprechen.
Also,
wer sagt denn, Philosophie sei einfach? Also es gibt ein paar Leute, die haben es geschafft, sie relativ verständlich zu vermitteln. Ich bemühe mich auch manchmal. Gut. Aber einfach Philosophie.
Habe ich das gesagt? Dann nehme ich das zurück. Das meinte ich nicht. Die Leute haben das Gefühl, wenn ein philosophischer Text ist, der kann so kompliziert sein, wie
er will. Auch das Gefühl hat keiner, deswegen liest ja keiner Philosophen, weil alle das Gefühl haben, da komme ich eh nicht rein.
Das Werk, das Buch Zeit der Zauberer über die Physik, Philosophie des, von Heidegger, Kassierer, ist ein Bestseller. Ich kann das nicht lesen, mir ist das zu schwer. Vielleicht, ich bin also da zu doof,
das kann ja sein. Der Name der Rose war auch ein Bestseller, ich weiß nicht, wie viele ihn gelesen haben.
Ja, gut, dann haben wir das Phänomen, dass wenn es ein geisteswissenschaftlich, philosophisches, künstlerisches Thema ist, das kann beschissen geschrieben sein, wie es will, ist ein Bestseller. Physikalische Themen können gut geschrieben sein, so meine Bücher zum Beispiel, so gut geschrieben, wie es soll, werden keine Bestseller. Das ist das Phänomen, das war die Frage, haben Sie gestellt. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Es liegt nicht daran, dass wir schlecht schreiben. Es liegt nicht daran, dass die anderen besser schreiben. Es liegt nicht daran, dass wir Stoffschwere haben. Da muss irgendeine tiefe Abneigung gegen das technische Rotzzeug haben. Die Leute wollen nichts mit Batterien und Bakterien zu tun haben, sondern lieber was mit Göttern und irgendwie sowas. Die Götter, und ich weiß nicht warum, ich würde es gerne genauer auf den Punkt bringen, wenn ich wüsste, wie es geht, hätte ich das Werkzeug in der Hand und würde morgen das Buch schreiben, das alle lesen. Ich gebe mir so viel Mühe, Bücher zu schreiben, die eine Wissenschaft spannend, poetisch und wunderbar darstellen, aber ich komme nicht so weiter, wie ich möchte. Aber ich mache trotzdem weiter.
Also, Botschaft angekommen, ich versuche sie zusammenzufassen. Ihr Argument ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie sind nicht einverstanden mit der Antwort. Sie sagen, das hilft halt nichts, wenn wir das sozusagen die Schuld an dem Nichtverstehen der Naturwissenschaft dem gemeinen Volke zuschieben, sondern da müssen die Naturwissenschaftler sich ändern und es lernen, es zu vermitteln. Ja, so, jetzt du.
Also, zwei kleine persönliche Erlebnisse. Ein Erlebnis war, 1999 ist ein Buch erschienen, Dietrich Schwanitz, Bildung, alles, was man wissen muss. 600 Seiten, zwei Seiten über die Naturwissenschaften, zwei, und dann explizit, dass man die nicht wissen muss. Also da wurde nur gesagt, Einstein hätte gesagt, alles sei irgendwie relativ. Darwin habe gesagt, dass das Leben geht weiter. Und Freud hat gesagt, es hängt alles vom Unbewussten ab. Das ist alles. Auf 600 Seiten und er hat explizit gesagt, das gehört nicht zur Bildung und das Feuilleton hat gelobt und gelobt und getobt, Bestseller, Bestseller, Bestseller. So, daraufhin habe ich einen Gegenbestseller geschrieben, die andere Bildung. Und hatte die Gelegenheit, mit Schwanitz zu sprechen. Der Schwanitz hat gesagt, wir wären nur zu feige. Wir würden uns immer bescheiden versuchen zu erläutern, wir müssen draufhauen. Wir müssen auch sagen, Germanistik ist nichts, Philosophie ist nichts, Theologie ist Blödsinn, müssen einfach mal draufhauen. Aber das tun wir nicht, wir hauen nicht drauf. Also ich glaube, dass vielleicht sollten wir mehr dreschen, mehr hauen oder sonst was, aber wenn Sie ein Angebot machen, wir besichtigen jetzt das DESI in Hamburg oder wir besichtigen die Kunsthalle in Hamburg, was meinen Sie, wo mehr Leute mitgehen? Und das ist, also ich glaube, dass in Deutschland ist immer noch sozusagen die Bildung, das Biedermeiertum, das Wohnzimmer mit dem Deckchen, Kaffeetasse, da gibt es keine Physik, sondern da gibt es, was weiß ich, Bilder von Rembrandt oder sowas. Das ist irgendwie gehört mit zur bürgerlichen Bildung, Physik dann nicht. Das ist aber etabliert worden, also festgeschrieben worden 1999 durch Schwanitz und alle haben das bejubelt und gelobt. Und das Buch hat millionenfach sich verkauft. Meins hat immerhin 250.000, aber ich meine, hätte auch gerne Millionen verkauft. Aber mein Buch fand ich sogar gut geschrieben, immer noch gut geschrieben. Das ist die erste Antwort. Ein persönliches Erlebnis davor darf ich noch schildern, das geht auch weiter zurück. 1967 habe ich Abitur gemacht. Und da wurde ich extra aufgerufen in der Aula, weil ich dachte, jetzt kriege ich ein besonderes Lob. Ich habe nämlich als Schüler mich sehr engagiert, ich war Schülersprecher. Ich habe ein Oberstufenforum organisiert und ich war nur kein guter Schüler, aber ich war fleißig aktiver Schüler. Jetzt gehe ich also vorne auf die Bühne. Ich hatte immer Querelen mit dem Rektor, das war eine komische Nummer. Und jetzt dachte ich, bei den Eltern sitzen da im Publikum und jetzt denke ich, ja, kriege ich das Abiturzeug überreicht, dann kann ich da nach Hause gehen. Da kommt der nach vorne und sagt, Fischer, ich wollte Ihnen Folgendes sagen. Gute Noten in den Naturwissenschaften mögen ja nützlich sein, aber ob man reif ist, sieht man nur an der Deutschnote. Also den Rest erzähle ich jetzt nicht. Das war für mich so. Seitdem habe ich beschlossen, dass promovierte Philologen Quatschköpfe sind.
Dann meldet sich so einer jetzt zu Wort und sagt, es irrt der Mensch, solange er strebt, und er irrt auch, wenn er nicht strebt. Versuchen wir es nächste Woche wieder. Da haben wir zu Gast Patricia Reimann und nicht nächste Woche, übernächste. Nächste Woche essen Sie Ostereier. Also in 14 Tagen, nächster Termin mit Patricia Reimann, einer Lektorin, und Olga Mannheimer, einer Publizistin. Und die wollen uns vermitteln, das Leben ist zu kurz, um schlechte Literatur zu lesen. Also, in dem Sinne machen wir weiter. Ich danke Hans-Peter Fischer und Ihnen fürs Kommen.